Der Predigtext stammt aus dem Philipperbrief und wie die Briefe des Neuen Testaments so sind, sind sie immer von irgendeinem klugen Menschen an irgendeine Gemeinde geschrieben und diese nun mal in Philippi, Kleinasien. Paulus denkt offenbar über diese Gemeinde nach, als er den Brief schreibt und ganz ehrlich, der Ton, den er anschlägt, ist nachdenklich, vielleicht sogar ein bisschen mahnend. Er sagt nicht, es ist alles super bei euch. Mein Herz ist voller Freude. Ich bin total glücklich, wenn ich über euch in Philippi nachdenke. Als Gemeinde möchte man gern mal so einen Brief bekommen von irgendeiner prominenten Persönlichkeit. Wir würden uns freuen, wenn irgendjemand das über uns schreiben würde. Ich sage mal zum Beispiel, der Bischof wäre hier zu Besuch gewesen und hinterher schreibt er dann an uns und sagt, und ihr Apostelkirchengemeinde, Mann, das war doll bei euch. Würden wir uns darüber freuen, passiert aber normalerweise nicht. Paulus schreibt seine Briefe üblicherweise, also hat seine Briefe üblicherweise ausgewogen geschrieben. Wenn ihr da mal so durchlest, dann stellt ihr fest, manches Theologische, wo er so nochmal eine Wahrheit verkündet, manches, wo er tatsächlich lobend und dankend sich äußert, und dann dieser Text. Der beginnt mit den Worten, seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Und da weiß man schon, ups, diese Gemeinde ist irgendwie wie wir. Also ähnlich wie heute. Eine Gemeinschaft von Menschen mit ihren ganz eigenen Themen und viele von uns sind so mit ihrem Herzen bei Gott und unsere Seele verlangt nach seiner Gegenwart. Aber manches ist auch nicht so, wie es sein sollte. Manches trennt uns auch. Wir kommen aus sehr unterschiedlichen Hintergründen. Wir kleiden uns schon unterschiedlich, wir reden unterschiedlich, wir denken unterschiedlich. Und Paulus träumt offenbar einen Traum einer Gemeinde, die vermutlich damals schon nicht so ganz genau war, wie er sich das geträumt hat. Nicht einfach nur traumhaft, sondern manchmal auch gebrochen, unvollkommen und sperrig. Paulus selbst ist aber von Erlebnissen getrieben, die aus seiner Seele stammen, also Glaubenserlebnissen. Die besten Stunden seines Lebens hat er in Gemeinden erlebt. Wenn er mal spüren durfte, dass er nicht nur zu Jesus gehörte, sondern auch mit Menschen verbunden war, die das auch taten. In seiner Zeit war das ja alles sehr, sehr neu. Also wenn er irgendwo hinreiste nach Korinth und da predigte, dann fanden sich Leute, die gesagt haben, ja, okay, wir sind dabei. Er war ein Missionar und er gründete Gemeinden. Und er hatte die Erlebnisse gehabt selbst, dass eine Gemeinde sehr liebevoll sein kann, sehr einig, sehr herzlich und auch gläubig. Er kannte dieses Momentum, was wir manchmal auch spüren, wenn wir so zusammen sind, dass wir spüren, wir sind sehr unterschiedlich, aber wir sind uns im Glauben, in unserer Hingabe an Jesus so einig, dass wir mit der Unterschiedlichkeit nicht nur leben können, sondern dass wir sie sogar mögen, weil wir merken, es ist ein Reichtum. Paulus' Traum von einer Gemeinde ist deshalb von diesen zwei Polen her bestimmt, von der Hingabe an Jesus und der Liebe der Menschen in der Gemeinde zueinander. Die Beziehung der Menschen ist ihm wichtig und wenn die nicht stimmt, dann hat Paulus das Gefühl, offenbar das Gefühl, das kommt in seinen Briefen übrigens öfter vor, dass er den Blick nochmal lenken möchte. Er wünscht also offenbar der Gemeinde in Philippi, dass ihr Glaube, der Glaube der Einzelnen, Auswirkungen auf die Gemeinschaft hat. Dass also die Liebe zu Jesus in der Liebe zu den Brüdern und Schwestern in der Gemeinde resultiert. Also denkt er nochmal halblaut in seinem Brief über Jesus nach. Und als er über Jesus schreibt, das muss man ehrlich sagen, gerät es ihm irgendwie aus den Fugen. Paulus kommt direkt ins Schwärmen und dieser Text ist einer der bekanntesten Texte in der Theologie aus dem Neuen Testament. Es ist vermutlich das erste christliche Lied, das überliefert wurde. Also es ist im Griechischen so getextet, dass es gesungen werden könnte. Wir kennen aber die Melodie nicht. Und bei Paulus vermischt sich seine Erkenntnis total mit seinem Gefühl. Wir begegnen also einem Menschen, der überhaupt nicht, also gar nicht neutral, sachlich und nüchtern über Jesus nachdenkt. Er ist weder abgeklärt noch distanziert. Wir haben es hier nicht mit jemandem zu tun, der rational die Sache, also nur rational die Sache angeht, sondern dieser Text heute ist eine reine Liebeserklärung. Es ist ein Lied, es ist ein Worship-Lied. Wenn wir ein Foto dazu hätten aus dem Internet, ich habe jetzt keins rausgesucht, dann wären die irgendwie so dabei. Und es wäre alles ein bisschen vernebelt und Worship in Amerika, 12.000 Leute in einem Gottesdienst, eine Riesenband, eine Lightshow und das fühlt Paulus. So ist er gerade davor. Es kann sein, dass dir das heute Morgen unangenehm ist. Ich habe darüber nachgedacht, über jemanden, über eine Frau oder einen Mann, die das erste Mal in einem Gottesdienst ist und dann triffst du da drauf. Ich hätte gern heute dir so eine Jesus-Geschichte gepredigt. Das hier ist aber eine reine Liebeserklärung an Jesus und damit wirst du heute zurechtkommen müssen. Und dann habe ich gedacht, es ist eigentlich sogar ein Vorteil, wenn du das erlebst. Denn wir erleben, das ist eigentlich, finde ich, ein Standard, wo immer ich mit Menschen über den Glauben rede, erlebe ich Reserviertheit. Also nicht mir gegenüber, mir gegenüber sind Menschen oft sehr offen darüber, aber ich erlebe so eine generelle Reserviertheit in Schleswig-Holstein. Der Mensch in Schleswig-Holstein nähert sich ja vorsichtig diesen Themen. Also nicht mit wow, sondern eher so mit, ja, kann man mal drüber nachdenken, bei irgendeiner Gelegenheit, aber nicht heute. Ich finde es von daher eigentlich inspirierend, einen ansteckenden Text vor Augen zu haben, jemandem zu begegnen, auch wenn das vor 2000 Jahren war, der sehr viel weiter geht, als wir das üblicherweise so in unserer Emotion tun. Wir erleben also heute in diesem 2000 Jahre alten Text einen Mann aus der Antike, der sich vollkommen im Glauben vertieft hat, der total in Jesus verliebt ist und der es in Worte fasst, die tatsächlich, finde ich, auch inspirierend sind. Und für mich als einen extrovertierten Menschen, mich hat das richtig in Fahrt gebracht. Gestern, vorgestern und vorvorgestern. Paulus schreibt, seid so untereinander gesinnt, wie es eurer Gemeinschaft zu Jesus entspricht. Und dann fängt Paulus an, vom Himmel zu träumen. Das tun wir alle ab und zu, aber Paulus nimmt sofort den schwierigsten Aspekt der Tatsache in den Blick, dass Jesus im Himmel war und auf die Erde kam. Er schreibt, er, also Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Das ist eine alte Übersetzung, ja, ich weiß. Aber Paulus sagt mit seinen Worten damals, als Jesus noch im Himmel war. Es ist mir ehrlich gesagt, ich habe darüber nachgedacht, ist mir komplett unvorstellbar, was es bedeuten könnte, bei der Schöpfung anwesend gewesen zu sein. Denn nichts anderes als das behauptet die Bibel. Jesus, der Sohn Gottes, war bei der Schöpfung anwesend. Also als die Galaxien sich entfalten, das Universum in seiner Pracht entsteht, als alle Materie mal an einem Ort war und sich dann unendlich ausdehnt, als Gott ein Wort spricht und es geschieht, als es eine Geste gab von Gott und irgendetwas, was ihm nicht gefiel, war nicht mehr. Als unendliche Macht und unvorstellbare Schönheit anwesend war in der Ewigkeit. Als die Sprache ihren Ursprung hatte und die erste von uns ungehörte Musik erklang. Als ewige Liebe da war und unbeschadete Beziehung. Als heilige Reinheit an einem Ort war, an dem Ort, an dem damals nur Gott war und niemand anders, als der Schöpfer gerade noch sich selbst genug war. In diesem Augenblick anwesend gewesen zu sein, ist mir unvorstellbar. Auch wenn die Worte, die wir jetzt dazu gehört haben, die ich gerade gesprochen habe, irgendeine Art von Fantasie entfalten von der ersten Musik im Universum, ist es doch so, dass ich es mir eigentlich nicht vorstellen kann. Und es ist mir komplett unvorstellbar, wie jemand Gott sein kann, in diesem Multiversum der Schönheit sein, der kompletten Reinheit und Herrlichkeit, und das zu verlassen. Wer würde das tun? Wer würde freiwillig aus dem perfekten Ort ausziehen? in einer Situation sein, in der es absolut perfekt ist und das verlassen. Mensch zu werden hieß ja, in der Schöpfung zu existieren und nicht über ihr zu stehen. Es hieß, keine Haut zu haben und dann eine zu erhalten. Die erste Rührung eines Nerven, das erste Gefühl, als Maria ihn auf den noch kahlen Kopf küsst, dann der Geruch seiner Mutter, ihre Stimme, ihr Herzschlag. Alles zu wissen, was war, und dann zu sehen, was wir sehen. Gott jede Sekunde zu hören, ihm immer nahe zu sein und dann in die saugende Kraft der Versuchung zu geraten, die Sünde zu erleben, die Trennung von Gott, die an einem Menschen zehrt. Alle Macht in sich zu tragen, jederzeit erneut ein Schöpfungswort sprechen zu können, Materie nach Belieben gestalten zu können und dann zu hungern oder zu frieren, Begehren zu spüren und darin göttlich zu sein. Er, der in göttlicher Gestalt war, sagt Paulus, der hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, also nicht etwas, was man sich nimmt und dann festhält, sondern er ließ es von sich und er wurde ein Mensch. Er wurde nicht nur ein Mensch, da kommen wir gleich nochmal hin, sondern Paulus sagt, er wurde ein Knecht, er nahm Knechtsgestalt an. Das ist etwas, was mich bewegt hat, was ich mir aber auch nur halb vorstellen kann. Aber ich habe noch Erinnerungen aus meiner Kindheit. Erinnerungen an Menschen, die so angezogen waren, dass ich gefühlt habe als Kind, das ist ein Arbeiter, ein Landarbeiter. Ich weiß nicht, ob ihr solche Bilder habt aus Schleswig-Holstein. Also Menschen, denen man angesehen hat, die, also das war früher, finde ich, stärker als heute. Heutzutage, finde ich, ist so das Thema Kleidung irgendwie gleicher. Also man sieht es den Menschen, finde ich, heute nicht mehr ohne weiteres an, ob sie arm sind. So als ich ein Kind war in den 70er Jahren, da sah man, fand ich, so auf den Dörfern, so Landarbeiter, die arbeiteten bei irgendeinem Bauernhof und denen sah man direkt an, die hatten so eine Joppe an, so eine blaue und man sah irgendwie, die hatten kein Geld. Knechtsgestalt, sagt Paulus. Das hieß damals barfuß gehen, keine Schuhe haben. Das hieß so offenkundig untergeordnet zu sein, dass es eine Gestalt hatte, also dass man sehen konnte, ganz klar sehen konnte, das ist ein Diener. Das ist jemand, der nicht herrscht. Und es fehlen in unserer Sprache, nach meinem Gefühl, die Bilder dafür. Ich kann es gar nicht gut beschreiben. Ich habe gedacht, ein König und ein Diener. Nein, das beschreibt es nicht. Denn wir reden hier von Gott, dem Schöpfer aller Dinge, der aber in unserer menschlichen Kategorie auf der niedrigsten denkbaren Stufe seiner Zeit stand. Aber ein König ist nicht so hoch wie Gott. Es war viel, viel mehr Unterschied. Also aus dem alles war gut, alles war rein, alles war herrlich, tritt Gott durch seine menschliche Geburt in die Gebrochenheit der Welt. Und er geht so weit, obwohl er eine Wahl hatte. Er konnte sich aussuchen. Er wurde nicht zwangsläufig in diese Situation gebracht. Er wählt den Weg bis in die tiefsten Tiefen der Menschlichkeit hinein. Seine Wahl, unsere Wirklichkeit zu erleben, genügte sich nicht darin, irgendein Verwaltungsbeamter im Römischen Reich zu sein, sondern er wurde tatsächlich jemand, für den mir die Kategorien heutzutage fehlen, aber den Paulus damals mit seiner Sprache als ein Knecht, ein Diener beschreibt. Ich habe an das Lied gedacht von Jochen Klepper, das wir in der Weihnachtslied manchmal singen, die Nacht ist vorgedrungen, und da gibt es die Textzeile, dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht, schreibt Jochen Klepper, dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. Das ist der Abstieg, den Jesus willentlich eingeht. Wir haben es in Jesus, und das ist die Behauptung des Neuen Testaments schlechthin. Das ist nicht nur in diesem Text behauptet von Paulus, der das von Herzen glühend geglaubt hat, sondern es ist die Behauptung des Neuen Testaments überhaupt. In Jesus haben wir es mit diesem menschgewordenen Gott zu tun, der in seine Schöpfung auf dem Planeten Erde tritt, und ich behaupte überhaupt nicht, dass das der einzige bewohnte Planet im Universum ist, aber auf diesem Planeten war Gott anwesend in der Person von Jesus von Nazareth. Und da sagt Paulus, er wurde den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Es ist ein menschgewordener Gott, dem dann Menschen wie du und ich begegnen. Was habe ich schon davon geträumt, damals gelebt zu haben und Jesus in die Augen zu schauen? Ich hätte sehr, sehr ungern in der Antike gelebt. Mann, hat das da gestunken. Aber Jesus in die Augen zu schauen, das finde ich einen wirklich faszinierenden und schönen Gedanken. Und die Menschen erleben damals, als sie Jesus begegnen, etwas, was ich mir heute wünsche. Denn sie erkennen in Jesus den Menschen, wie er gedacht war. In aller seiner Schönheit und Würde. In aller Güte, zu der wir Menschen fähig sind. Ein Mensch, der seine Möglichkeiten zum Guten voll auslebt und die Möglichkeiten zum Schlechten, die auch in uns stecken, komplett ignoriert. Der gar nicht so ist wie ich. Der die Fehltritte unserer Existenz komplett lassen kann und die komplette Schönheit des Menschen in sich vereint. Ich finde, es ist ein Traum eigentlich vom Menschen, der uns in diesem menschgewordenen Gott begegnet. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Es ist ein großer Entsprung, da kommt diese Textzeile vor. Heute habe ich es mit den alten Liedern. Also, wahrer Mensch, wahrer Gott. Dass wir selbst ein Mensch seien, der so ist, ist ein Traum. Ein Traum, den die Bibel träumt. Wir sind aber nicht so. Wir sind eben nicht all die Schönheit, zu der wir fähig sind. Gott selbst aber wurde dieser Mensch. Er wurde also ein Mensch und der Erscheinung nach als Mensch erkannt, und dann kommt der Weg zu Karfreitag, den Paulus beschreibt, und da können wir, glaube ich, einen Augenblick anhalten, heute am Palmsonntag. Wir haben es also mit dem menschgewordenen Gott. Palmsonntag wird ja gefeiert, also sie wedeln vor Jerusalem rum und feiern, dass jetzt Gott auf die Welt gekommen ist. Und es kündigt sich bereits an, der Karfreitag. Es wird nicht lange dauern, da rufen sie, kreuzigt ihn. Gerade noch ein König, morgen hängt er am Kreuz. Nackt hat er da gehangen, aller Würde beraubt. Gefoltert und hingerichtet. Daran denkt Paulus. Er sagt, er erniedrigte sich selbst. Jesus erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Es ist für uns der Moment der Erlösung. Für den antiken Menschen war so ein Kreuz in einer Kirche ein Skandal. Etwas, was man nicht sehen wollte, weil die haben noch Urin und Kot und Blut gerochen. Denn danach roch es an der Hinrichtungsstätte. Es roch nach Tod. Es war widerlich. Es war eine widerliche Hinrichtungsart. Sie war würdelos. Ein Römer wurde enthauptet. So ein Jude wurde gekreuzigt. Diese Erniedrigung des Gottessohnes war für den antiken Menschen unvorstellbar. Für uns ist es so ein bisschen leichter geworden, weil es so weit weg ist. Wir sehen ja sowas nicht. Es ist in unserer Wirklichkeit hier nicht irgendwo in Kiel ein Ort, an dem wir sowas noch hätten sehen müssen. Aber für Paulus war es der Moment der vollständigen Erniedrigung Gottes. Paulus war Jude. Er glaubte an den Heiligen, an den reinen Gott, der im Tempel von Jerusalem angebetet wurde. Und dass Gott diesen Weg gehen könnte, war für ihn unvorstellbar, unglaublich. aber auch unfassbar in den Konsequenzen. Dass nämlich der reine und heilige Gott für seine Schöpfung stirbt, dass er unsere Schuld, unsere Sünde auf sich nehmen würde und für uns sterben würde, für dich und mich, ist zwar ein Skandal, Skandalon im Griechischen, aber es ist auch der Moment unserer Rettung, unserer Befreiung von unserer Schuld. Es ist so eine vollkommene und selbstlose Liebe, die Gott dort zeigt, indem er Mensch wird, um zu sterben, um gehorsam zu sein, weil wir es nicht sind. Es ist Jesus, der für seine Schöpfung lebt und für Sünderinnen und Sünder stirbt, der Vergebung aller Schuld uns schenkt in diesem Augenblick am Kreuz. Und deshalb, schreibt Paulus, hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Es ist am Karfreitag noch ungeahnt. Da unter dem Kreuz weiß man das nicht. Aber der Ostertag wird kommen und wir wissen es, dass Jesus über den Tod triumphiert hat, dass der Gottessohn seiner Schöpfung nicht nur Ewigkeit zeigt, sondern dass er selbst ewig ist. Und wenige Tage später kommt der Moment, in dem das erste Mal ein Mensch auf dem Planeten Erde Jesus als den auferstandenen Sohn Gottes ansprechen wird. Und ab diesem Moment ist der Name Jesus ein Name, der weltweit angerufen wird in Not, im Sterben, in der Hoffnung auf die Ewigkeit, die Jesus hat ab dem Ostertag. Fortan wird jeder Mensch, der Jesus bei seinem Namen nennt, der ihm glaubt, frei von Sünde sein. Es reicht, wenn du seinen Namen anrufst, wenn du sagst Jesus. Wenn es ein gläubiger Ruf ist, wenn es ein gläubiges Wort ist, dann ist dieser Name Freiheit von Sünde. Er wird dich in die Ewigkeit tragen. Er wartet dort auf dich. Jesu Name wird in Gottes Reich als heilig erachtet. Er wird von denen ausgesprochen, die bei Jesus sind, ewig ausgesprochen. Wer Jesus als seinen Herrn anerkennt, wird, ich weiß nicht, ob du das Wunder von Narnia kennst, von C.S. Lewis, wird wie in Narnia ein König und eine Königin sein. Wir werden Könige sein, Königinnen in Gottes ewigem Reich. Jesu Name wird in der Hölle gefürchtet, er wird von den Dämonen erschaudernd geflüstert und sein Name ist heilig wie kein anderer im Universum. Es ist der Name des Gottessohnes, dessen, der im Himmel war und im Himmel ist, der auf der Erde war, um uns zu befreien von unserer Schuld, von unserer Sünde, der uns freigekauft hat, indem er sich selbst geopfert hat. Gott hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen werden aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, sagt Paulus. Es wird der Tag kommen, es wird die Stunde kommen, an dem jeder Mensch, ausnahmslos jeder Mensch anerkennen wird, ob er vorher geglaubt hat oder nicht, ist völlig unwesentlich. Wenn wir es sehen, werden wir es wissen. Das ist Jesus. Das ist der Sohn Gottes. Er herrscht über das Universum. Und es wird eine Zwangsläufigkeit darin liegen, das beschreibt Paulus hier, der Unterwerfung unter ihn. Das ist in unserer Zeit heutzutage, wo wir oben und unten nicht denken wollen, wo wir nicht mehr in Kategorien denken wollen von Unterwerfung. Mann, wie viele Menschen sind unterworfen worden. Aber Gott gegenüber gibt es keine Kategorie von Augenhöhe, von Gleichheit, sondern Jesus gegenüber werden wir unser Knie beugen und werden anerkennen, dass er im Universum herrscht. Und es werden alle Menschen tun, ob sie vorher geglaubt haben oder nicht. Wir werden es tun. Und wir werden seinen Namen aussprechen und werden sagen, Jesus. Jede Kreatur, jede Pflanze, jedes Tier und jeder Mensch wird es wissen. Wir können uns hier die Frage stellen, finde ich, als Christen, wie unsere Haltung dazu ist. Ob wir das jetzt anerkennen, eigentlich wer wir sind. Deswegen schreibt Paulus diesen Text. Er erinnert seine Gemeinde daran, wer sie ist. Er erinnert uns daran, wer wir sind. Und ich finde, es verändert tatsächlich den Blick auf uns hier im Raum. Es ändert den Blick in unserer Familie, in unserem Freundeskreis, in unserer Gemeinde. Wir werden gemeinsam unser Knie beugen vor Jesus. Lohnt es sich jetzt wirklich, so ein Zimperkram zu machen, und dann kommen die Themen, über die sich Gemeinden üblicherweise in die Haare kriegen? Lohnt sich das wirklich? Ich finde nicht. Denn am Ende aller Tage werden wir gemeinsam dort knien. Wir werden gemeinsam sagen, Jesus ist der Herr des Universums. Und alle Zungen, sagt Paulus, sollen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Heute und hier haben wir das schon getan, indem wir gebetet haben, indem wir gesungen haben. Ein Glaubensbekenntnis haben wir heute nicht gesprochen. Aber in der Ewigkeit wird dieser Gesang für ewig erklingen, der Jesus ehrt. Jede Zunge wird es tun. Jeder wird es sagen. Wir werden es für immer singen. Musik wird sein und sie wird zur Ehre Gottes erklingen. Als Paulus das also an die Philipper schreibt, erinnert er sie daran, wer sie sind und wer sie in Ewigkeit sein werden. Eine Gemeinde, die mit uns gemeinsam in der Ewigkeit singen wird für Jesus. Und er stellt, finde ich, zu Recht die Frage, wie unsere Existenz hier und heute sein soll, sodass sie in diese Ewigkeit hineinpasst. Und ich ziehe für mich einige Schlüsse daraus. Wenn ich jemand bin, der in der Ewigkeit kniet vor Jesus, frage ich mich, wie hochmütig will ich hier auf diesem Planeten rumlaufen? Wie viel Bedeutung sollen Menschen mir eigentlich zumessen, wenn ich einer bin, der in der Ewigkeit knien wird, vor dem, der mein Knecht wurde? Ich bin der Knecht eines Knechts. Muss man mich wirklich so wichtig finden? Ich finde nicht. Worüber will ich reden, wenn meine Zunge in der Ewigkeit den Namen Jesus aussprechen wird und ihm zur Ehre singen? Und auf Gemeinden mal angewendet, ehrlich, wollen wir uns so wichtig nehmen? Kommt es wirklich darauf an, was wir tragen, was wir mitgebracht haben, was unsere Geschichte war und unsere Geschichte sein wird, welche Lieder wir singen, ob der Flügel erklingt oder die Orgel, die wir nicht richtig haben? Ist das wirklich so wichtig, wenn wir doch gemeinsam an Jesus glauben und ihn gemeinsam ehren? Paulus sagt, seid so untereinander gesonnen, seid so unter euch untereinander gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Es sollte dazu passen. Amen.